gegrüßt, hier ist eure Luftpiratin Anna Valentin, die die Weiten des Markt- und Festival-Universums mit euch entdecken möchte. Und wer von euch gleich meinen freudschen Versprecher und das Lied in den Outtakes entdeckt, darf mir das in die Kommentare oder per Mail an spektakelpost@gmail.com schicken. Viel Spaß! Was wären die Märkte ohne das, was uns inspiriert hat, das alles schön zu finden, ohne die Filme und Computerspiele und Comics, ohne die ganz vielen KünstlerInnen, die diese wunderbaren Bilder in unserem Kopf geschaffen haben und ohne die Menschen, die aus diesen Bildern neue Bilder und Geschichten machen. Und zu denen gehört auch Simon. Und wenn ihr Lust habt, mich und ihn am Ende völlig abheben zu hören in unserer Begeisterung für ein bestimmtes Computerspiel, dann hört euch das an. Aber auch, wenn ihr wissen wollt, welche Begeisterung Simon für Wortspiele hat, die er auch dauernd im Kopf hat. Also ich verstehe, warum, dass er ein sehr guter Songwriter ist. Und welche Begeisterung er auch für seinen Beruf und das Touren hat, dann solltet ihr euch das unbedingt anhören. Ich hatte großen Spaß. Und wenn euch das Genörde am Ende zu wenig ist, dann überspringt das einfach. And you know you'll never
get out again. Ja, voll schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich voll.
Ja, ich finde es auch schön, gerade, dass ich Ehrengast zum Thema Piraten sein darf.
Ja, natürlich. Ich habe da als erstes an dich gedacht. Du warst meine Lieblingsauswahl, weil wir ja auch diese Liebe zu klassischen Adventures mit Piratenthema teilen.
Ja, dürfen wir den Namen sagen?
Natürlich. Ja. Komm, verklagt mich. Ja. Genau, also es geht um The Curse of Monkey Island, Classical Graphic Adventure, wo es darum geht, dass ein ziemlich erfolgloser Möchtegern-Pirat namens Guybrush Threepwood beweisen will, dass er ein richtig taffer Kerl ist und meistens überhaupt keine gute Figur macht, zumindest bevor er Beleidigungsarmdrücken oder Fechten oder irgendwas gelernt hat.
Ganz genau, irgendwann dann auch in Reimform im dritten Teil. Ja, man möchte meinen, es gibt Parallelen zu unseren Songtexten und so. Also es ist nicht nur eine wahnsinnig tolle Rollenspielreihe, sondern auch für unsere Songtexte wirklich, glaube ich, die größte Inspiration, die es so gibt. Also größer noch als Fluch der Karibik und Konsorten, die ganzen Hollywood-Blockbuster, sind eigentlich diese schönen alten Point-and-Click-Adventures.
Ja, bei der ersten CD noch mal mehr, ne?
Also, so ja, kann ich mich erinnern. Es gibt immer mal wieder so Sachen, ne? Also Booty Island zum Beispiel von der CD Voodoo Booty Island ist eine Insel, die im zweiten Teil von Monkey Island vorkommt. Dann gibt es den Song, der ist schon auf der zweiten Platte drauf, auf der Grock'n'Roll, der heißt Küss mich, ich hab Skorbut. Und da wird's wirklich richtig nerdy, weil Küss mich, ich hab Skorbut ist ein Zitat, was auch in Monkey Island 2 auf einem Grabstein steht, in einer Gruft oder auf einem Sargdeckel in einer Gruft von einem berühmten Piraten. Küss mich, ich hab's gut, da haben wir einen Song draus gemacht und so. Also es passiert immer mal wieder, dass wir irgendwie Anspielungen also immer mal wieder kommt in den Hörspielen zum Beispiel der Stan, der Verkäufer vor und so.
Ja. Genau. Ja, als ich gestern losgefahren bin, hatte ich so richtig schlechte Laune. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Bin um 5 aufgestanden und bin um 8 erst losgefahren. Dann sitze ich im Auto total frustriert und dann läuft so meine auf dem Bock-Playlist und da kommt das Monkey Island-Thema.
Ja. Sofort. Ja. Sofort tief in der Karibik, Millay Island.
Genau. Also mein Schwerpunktthema ist ja normalerweise Mittelaltermärkte.
Genau, das weiß ich. Ich bin ja Fan von deinem Podcast.
Oh nein, ehrlich.
Klar.
Was ist denn deine erste Assoziation zum Thema Mittelaltermärkte?
Ganz spontan, ich weiß nicht genau, ein Lagerfeuer ist mir in den Kopf geschossen. Also tatsächlich so ein bisschen diese ganze Atmosphäre von rustikalem kurz mal aus der Welt ausbrechen. Irgendwie. Das ist das, was Mittelaltermärkte eigentlich für immer für mich ausmacht. So eine Freizeitgestaltungsmöglichkeit ab von digitalen Massenmedien und so, wo es irgendwie noch darum geht, also mit einer Gitarre am Lagerfeuer zu sitzen und so ganz romantisiert. Natürlich ist das für mich im beruflichen Kontext jetzt um ein Vielfaches angewachsen. Ich sitze nicht mit einer Gitarre am Lagerfeuer, manchmal abends auch, aber sondern stehe dann eher auf einer Bühne und singe in ein Mikrofon rein, weil dann da schon ein paar hundert oder ein paar tausend Leute vor der Bühne stehen. Aber letzten Endes bleibt das Konzept das gleiche. Irgendwie man singt zusammen und man man taucht irgendwie in so eine Welt ein. Irgendwie.
ist interessant, das ist für mich auch so der Kern des Ganzen, ja. Irgendwie am Lagerfeuer zu sitzen und Musik zu machen. Und auch, also das findet überhaupt nicht mehr häufig statt, ne? Aber wenn das mal stattfindet, ist das immer ein
genau, Highlight. Genau, ist Highlight. Ne? Und man hat das Handy nicht ständig in der Hand und so. Und ja, ich bin auch als Kind immer ins Zeltlager gefahren. Also das wird da vielleicht auch irgendwie mit zusammenhängen, diese Faszination irgendwie, ja.
Total, kenne ich auch, im Zeltlager.
Genau.
Ich war letztens auf einem Konzert, das fand ich auch total spannend, weil die kaum Ansagen gemacht haben. Mhm. Und trotzdem war eine mega Stimmung. Und du hast ja auch gesagt, also wir sitzen jetzt nicht mehr am Lagerfeuer, sondern da stehen halt ein paar zigtausend Menschen. Wie schaffst du das, dass du da irgendwie trotzdem so eine Verbindung hinkriegst?
Erstmal ist es ja bei mir so, dass ich wirklich auf der Bühne ziemlich eine Rolle einnehme. Ne? Ich bin tatsächlich im privaten Kontext jetzt gar nicht so wahnsinnig laut. Und auf der Bühne fange ich aber an, die Leute anzuschreien und jetzt Hände hoch und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es auch so, dass wir auch immer mal wieder so Songblöcke spielen in den Konzerten, wo so ein, zwei, drei Songs ohne Moderation zwischendurch auskommen. Aber Moderationen und irgendwie auch spontane, dumme Sprüche sind schon auch Teil von Pulveraffen-Konzerten. Und ich glaube, letzten Endes ist es die Mischung, dass die Leute sich mitgenommen fühlen. Und es ist schon auch so, dass wir sind ja nur zu viert und wir haben nicht mal eine E-Gitarre, kein richtiges Schlagzeug und so, sondern nur so eine Holzkiste, auf der unser Trommler da rumwummert. Das Publikum ist ein ziemlich entscheidender Bestandteil, ehrlich gesagt, bei Pulveraffen-Konzerten. Das ist schon essentiell, dass die laut mitsingen und dass die hochspringen und irgendwie tanzen. Und ich glaube, das merkt so ein Publikum auch, wenn die irgendwie aktiver Teil der Performance werden.
Ja, stimmt. Ja, normalerweise so ein Rock-Setup, es gibt ja schon Gründe, warum dass man da
genau.
Normalerweise mit lauteren Instrumenten irgendwie Stimmung macht. Ja, stimmt. Okay, das ist was Besonderes. Habt ihr sonst noch irgendwelche Sachen, die euch von anderen Bands unterscheiden, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf ein Festival fahrt?
Der Punkt, der natürlich ständig kommt, also erstmal, dass wir Piratenklamotten anhaben, ist schon unterscheidet uns schon von vielen Bands. Klar, in unserer Nische gibt es noch ein paar mehr, aber das ist auch überschaubar, ehrlich gesagt. Also Piratenbands kannst du an einer Hand abzählen, was so im deutschsprachigen Raum passiert. Also Banish Private ist natürlich aus Schweden, die hier in Deutschland aber auch eine große Rolle spielen, mit denen wir ja sogar dann auf Tour gehen Ende des Jahres. Dann gibt's John Kanaka and the Jackass, genau das gleiche Phänomen. Auch mit denen spielen wir zusammen unterwegs.
Nochmal in Folge 5 nachhören, da habe ich mit John gesprochen.
Ganz genau, dass du die Folgen so auf dem Schirm hast, wann genau wer war und so.
Ich habe ins Blaue geraten.
Ja. schneidest du dann im Nachhinein.
Und ich schneide oder alles, das ist super.
Folge klar. Und dann kommt so eine Computerstimme, die sagt genau. Folge 7. Ja. Freundenspiel fallen mir spontan noch ein. Dann gibt es hier die New Kids on the Block hier, Katerfahrt, machen gerade ihr Ding. Gibt es halt erst seit einem Jahr und sind schon in aller Munde irgendwie. Fallen dir gerade noch mehr ein?
Aus dem
Stegreif? Ja, auch, genau, auch aus Schweden. Genau, sind auch ab und zu mal hier. Und dann wird es aber schon eng.
Ja.
Ne? Also, man könnte jetzt sagen, Santiano irgendwie.
Ja, genau, mit John Kanaka in the Check Task ist man ja schon in dieser Shanti-Richtung.
Genau. Santiano sind aber natürlich eigentlich nicht in unserer Nische unterwegs und das ist auch eigentlich mit Piraten nicht so richtig, haben nicht so richtig was am Hut.
Seefahrt irgendwie.
Also genau. Im weitesten Sinne Sehnsuchtsmusik Richtung Meer.
Auch Sehnsuchtsmusik, schöner
Genre-Titel. Ja. So, und was natürlich sonst noch irgendwie eine große Unterscheidung ist, was wir machen oder was uns anders macht, was wir immer wieder zu hören kriegen, was so viele Leute so besonders finden, ist, dass wir Geschwister sind. Also, dass wir mit 4 Geschwistern auf der Bühne stehen und da irgendwie so eine Mini-Piraten-Kelly-Family sind.
Und was das Auftreten so betrifft, hat das eine Auswirkung?
Meinst du, dass
ihr Geschwister seid oder dass
das ihr Piraten seid? Beim Auftreten hat das jetzt keine große Auswirkung. Ja. Das hat natürlich eine Auswirkung hinter der Bühne, weil wir uns alle in- und auswendig kennen. Und das transportiert sich wahrscheinlich auch auf die Bühne, dass das ein sehr harmonisches Miteinander sozusagen ist. Wir funktionieren sehr gut zusammen, weil wir einfach unser ganzes Leben lang schon kennen.
Könnte ja auch umgekehrt sein, ich sag mal Gallagher.
Genau, das gibt es auch. Das gibt es auch, ja. So wie die Gallagher-Brüder, das wird eher nicht passieren. Ne? Okay. Ist dann nicht dieses großartige Zitat entstanden von dem einen über den anderen? Mein Bruder ist in einem Leben oder in einer Welt, in der es Suppe regnet, ist mein Bruder eine Gabel. Und der eine von denen war über den anderen
wow,
gesagt.
Das ist sehr poetisch.
Ja,
Piraten, warum der Hype?
warum der Hype ist eine Sache. Also der Hype ist, glaube ich, schon längst vorbei, aber wir sind irgendwie dabei geblieben. Also der Hype ist, glaube ich, in der Mittelaltermarktszene aufgeploppt durch Flug der Karibik. Also da ist es wiedergekommen, glaube ich. Warum Piraten und jetzt warum in meinem Fall? Piraten sind saugeil. Eigentlich reicht das doch schon als Erklärung. Also jeder hatte doch irgendwie die Playmobil-Pirateninsel oder so und hat da irgendwie Assoziationen mit. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil, den wir vielleicht gegenüber einigen Mittelalter-Bands haben. Wir sind sehr schnell einzuordnen. Wir können problemlos auf dem Wacken spielen oder auf irgendwelchen Stadtfesten bis Metal-Festivals, weil man guckt bei uns auf die Bühne und weiß innerhalb von Millisekunden, in welchem Kosmos bewegen wir uns jetzt für die nächste Stunde.
Ja, und jeder kennt diesen Kosmos, weil er ihn als
Genau. Und wenn wir dann irgendwie von Südseeinseln singen, so, dann ist irgendwie allen klar, wo sind wir gerade. Ne?
Warum fasziniert das auch Kinder so sehr? Das frage ich mich auch immer. Es gibt ja so Phasen als Kind, die man durchläuft, so die Dino-Phase und die Piratenphase. Das ist eigentlich ganz witzig. Also
Gibt
es jetzt natürlich keine Antwort drauf, aber.
Ja, oder viele verschiedene Erklärungsversuche. Ja. Ne? Also im Erwachsenenalter ist immer, ich habe mich da mal mit beschäftigt, warum. Also ich habe mit ganz vielen Reenactern gesprochen, Living History-Leuten und Lab-Leuten und so, und habe die mal gefragt, warum die eigentlich Piratendarstellung machen, und wirklich fast immer war das Leitmotiv Freiheit. Das ist natürlich historisch gesehen völliger Unsinn. Also eine sehr pervertierte Art von Freiheit. Ne? Aber dieses, ich bin auf dem Schiff und fahre dahin, wo ich hin möchte, und beuge mich keinen Gesetzen und lebe an Orten, wo die ganze Zeit die Sonne scheint und so. Das ist so ein romantisierter Freiheitsbegriff, der natürlich mit historischer Piraterie in der Karibik gar nichts zu tun hat. Ne?
Ja, aus der Not geboren eigentlich und aus Zwängen. Ja,
das waren Kriminelle, ne? Viel zu viele Matrosen auf zu kleinen Schiffen und Krankheiten und so frühes Ableben, oft auf qualvolle Art und Weise. Und, aber diese Romantisierung hat ja sehr früh schon stattgefunden, um mal kurz ein bisschen historisch rumzunörden.
Sehr gern.
Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele schriftliche Quellen über Piraterie im goldenen Zeitalter, wie man das so nennt, also ausgehendes 17. bis Anfang 18. Jahrhundert in der Karibik, wo das so ganz viel passiert ist, weil natürlich die Piraten selber haben selten irgendwie was aufgeschrieben, und die nennenswerten Quellen, das ist einmal von Alexander Exquemelin so ein Werk, und dann gibt es von einem Captain Johnson ein Buch über die größten Piratenkapitäne sozusagen. Das ist aber auch 20, 30 Jahre später entstanden, und da hat schon eine Romantisierung stattgefunden. Also das sind schon die großen Helden eben von Blackbeard und Co.
Ne? Ja, sag mal gern die populärsten Missverständnisse in Bezug auf Piraten, die dir so einfallen.
Also ich glaube, das, was ich eben mit dem Freiheitsgedanken erzählt habe, das ist schon eins der großen Missverständnisse. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die man da aufzählen kann. Von der Augenklappe übers Holzbein, Papagei auf der Schulter, die großen dreimastigen Schiffe und so. Das sind alles Phänomene, die eher nicht so, also eher nicht der Realität entsprochen haben. Ne? Also die Schiffe zum Beispiel waren meistens eher kleinere, waren Schoner oder sowas, die wendiger waren, wo, wie gesagt, viel zu viele Leute drauf gesteckt waren, wurden. Es gab ein paar Piratenkapitäne, die dann sich hervorgetan haben, weil die wirklich mal mit einem großen Schiff unterwegs waren. Blackbeard war zum Beispiel so ein Phänomen, der hat ein Sklavenschiff gekapert, diese berühmte Queen Anne's Revenge. Und der war wirklich mit so einem großen Schiff unterwegs, ist aber, wie man so hier Black Pearl und so sich vorstellt, das ist eher nicht der Regelfall gewesen. Dann, wenn man zum Beispiel ein Bein verloren hat und ein Holzbein angelegt bekommen hat, dann war die Karriere vorbei. Also hier mal mit einem Holzbein auf dem Piratenschiff, das ist eher unrealistisch, weil auf einem nassen Deck mit einem Holzbein, das wird nichts mehr. So, ne? Und dafür aber, um noch mal kurz einen Exkurs historisch zu wagen, gab es tatsächlich, was man so unter Flug der Karibik unter dem Piratenkodex dann aufgearbeitet hat, es gab so eine Art Krankenversicherung. Mhm. Das nannte sich Chasse-Partie, wo dann drin stand, wenn du ein Bein verloren hast, standen dir so und so viele Dublonen, respektive zwei Sklaven oder so zu. Das ist irgendwie ein ganz spannendes Phänomen. Auch ein Erklärungsversuch, warum Piraten so romantisiert werden, weil es eine tatsächlich so eine Art Frühdemokratie auch auf Piratenschiffen gegeben hat. Also Piraten haben ihre Kapitäne gewählt, konnten die auch abwählen und es gab dieses Krankenversicherungssystem und so weiter und so fort. Genau, ja, aber Mythen gibt es natürlich noch und nöcher.
Ja. Genau, also diese Libertalia-Idee, dass man sagt, man hat irgendwie so einen Staat, wo man sich umeinander kümmert, natürlich, das ist ja auch sehr, sehr verlockend irgendwie.
Genau, ne? Libertalia oder Nassau, irgendwie, was es da gegeben hat und so, auch in Bahamas. Ja.
Was ist denn so für einen der Piraten, für eine Piratin von heute ein guter Abend? Wie sieht so die Abendgestaltung aus, wenn die optimal ist für Piratinnen?
Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Eigentlich ist fast jeder Abend, also ich mache einfach nichts lieber als Konzerte zu spielen. Und wenn ich in meinen Piratenklamotten auf der Bühne stehe und mache ein Konzert, dann bin ich der glücklichste Mensch der Erde. Und ich habe ja das Glück, ich bin mit meinen Geschwistern unterwegs und dann auch noch mit unserer Crew, die uns schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Also die Leute sind alle schon viele Jahre mit uns zusammen unterwegs und sind teilweise auch familiär mit uns verbandelt. Und das heißt, ich verbringe eigentlich ständig Abende im Kreise meiner liebsten Leute. Und wenn dann irgendwie so ein Konzert vorbei ist und man hat das Gefühl, es ist gut gelaufen und dann sitzen wir irgendwie selig zusammen im Backstage-Bereich und dann ist es nämlich auch so, ein bisschen schließen wir den Kreis zum Mittelaltermarkt. Auch da passiert das nämlich auch oft noch, dass wir dann irgendwie kommt die Gitarre, dann wird doch noch mal rausgeholt und dann singen wir zusammen Lieder und so. Dann gibt es einen Song, so aus dem Nähkästchen geplaudert, den singen wir fast jeden Abend tatsächlich zusammen, das ist der Piano Man von Billy Joel. Dann spielt unsere Fotografin, spielt immer Mundharmonika dazu und so und dann bin ich im Himmel. Also das ist, das ist dann der Inbegriff eines gelungenen Abends.
Ja, ist bei mir auch so. Was unterscheidet dann die Atmosphäre auf dem Mittelaltermarkt von anderen Veranstaltungen? Gibt es da eher?
Auf dem Mittelaltermarkt, hier, wir sind ja gerade auf dem MPS, gibt es das tatsächlich in der Form eher selten. Das ist aber, macht es nicht schlechter. Das hat nämlich den Grund, dass wir auf dem MPS einfach so sagenhaft viele Leute kennen. Also man trifft hier ja dadurch, dass wir so lange hier bei dem Zirkus schon dabei sind und jeden Händler und jeden Aufbauhelfer und so, irgendwie kennt man sie ja alle. Und alle 2 Meter trifft man irgendwen, den man nicht nur kennt, sondern auch gern hat. Und dementsprechend ist es hier so, dass es sich oft dann irgendwann nach der Show auch versprenkelt und jeder ist irgendwie in seiner Bubble und feiert den ganzen Abend und die ganze Nacht durch. Und ist ja mindestens genauso schön. Und so richtig kleine Mittelaltermärkte spielen wir ja fast gar nicht mehr, weil wir dafür einfach auch technisch zu aufwendig sind, mittlerweile zu produzieren. Aber sonst gibt es natürlich irgendwie nochmal Unterschiede, ob man auf einem Festival spielt oder ob man auf eine eigene Tourshow spielt oder so. Ne? Das ist dann wirklich atmosphärisch nochmal ein Unterschied. Allein schon, weil ob Sommer ist oder ob man sich in einem Gebäude aufhält, macht ja für die Stimmung schon viel aus.
Ja, Linda hat im letzten Interview den schönen Begriff gesagt, meine Sommerleute, so für die Mittelalter-Leute, die man dann immer wieder trifft.
Genau, ja.
Wer macht für euch die Kostüme? Du hast ja gesagt, das ändert auch was an deinem Auftritt, an deiner Persönlichkeit, wenn du da in deinem Piratenoutfit rausgehst. Wer macht das für euch?
Das ist so eine Mischung. Wir haben einen Teil nähen lassen von SchneiderInnen. Viel macht auch die Süßwasser Sally, eine von unseren Merchandiserinnen und die Frau von unserem Schlagzeuger. Die hat auch einiges für uns genäht. Aber das ist alles, die meisten Sachen sind angefertigt schon für uns, genau. Und das ist unterschiedlich, wer die gemacht hat. Wir haben immer, um es aus dem Nähkästchen jetzt wirklich im Wortsinne zu plaudern, tatsächlich haben wir schon jetzt die ersten Treffen gehabt mit einer Schneiderin, die unsere nächsten Outfits nähen wird. Die hätten wir gerne zum nächsten Frühjahr, um da Fotos mitzumachen, um irgendwie Ende des Jahres neue Pressefotos zu haben. So früh plant man das. Das heißt, da haben wir schon das erste Treffen gehabt zum Ausmessen und zum Konzeptionieren. Und das wird schön, glaube ich.
Okay. Das heißt, ihr seid da auch am Prozess beteiligt oder ihr wollt das selber auch bestimmen?
Total, ja. Also eigentlich alles, was irgendwie künstlerisch bei uns passiert. Die Plattencover hat alle, mein kleiner Bruder, also unser Schlagzeuger Morgan, alle illustriert. Ich habe die koloriert. Genau, und natürlich über Songwriting müssen wir gar nicht reden, dass es natürlich bei uns in der Hand liegt und so weiter und so fort, ja.
Das ist natürlich einzigartig, dass alles so in einem Kreis passiert.
Ja, also natürlich hat man dann Leute, die einem helfen irgendwie, bei in gewissen Sphären kennt man sich einfach nicht aus, also was irgendwie Marketing oder Vertriebswege oder so angeht, die finanziellen Sachen und so, natürlich haben wir da Leute, die uns irgendwie helfen. Mhm. Technische Betreuung, natürlich haben wir einen Tontechniker, Lichttechniker und so weiter. Aber die ganze künstlerische Arbeit, auch mit unserem Lichttechniker besprechen wir, welche Farben würden passen für welchen Song und also welche Lichtfarben und wo hätten wir gerne viel Nebel, wo wenig und so. Solche Sachen besprechen wir schon auch.
Ja, also dieses Gesamtbild, was scheinbar für euch sehr entscheidend ist.
Ganz genau.
Dass man das anguckt und sofort weiß, okay, das ist Mr. Hurley und die Pulveraffen.
Ja, ja. Die CI sozusagen.
CI?
Corporate Identity.
Ah, Corporate Identity, okay. Habt ihr Rituale in eurem kleinen Kreis, die ihr regelmäßig verfolgt?
Haben wir. Also diesen Piano-Man zu singen, der gehört auf jeden Fall dazu. Und dann haben wir natürlich so ein klassisches Football-mäßiges, wie wir vor der Show unsere Hände zusammen und den Arm in die Höhe und so und uns freuen. Was da gesagt wird, verrate ich natürlich nicht in einem Interview.
Lass uns mal zurückkommen zum klassischen Piraten-Adventure.
Ja, lieben gerne.
In Monkey Island 1 sitzt ein Pirat an einem Tisch und hat einen Hut auf dem ein Button ist. Wo
Ask
me about Loom, genau. Was kann man dich fragen, wo du spontan ohne Punkt und Komma referieren würdest?
Also vermutlich Ask me about Monkey Island wäre wahrscheinlich der richtige Button. Tatsächlich bin ich... sind Piraten, ist einfach irgendwie meine Leidenschaft und ich brenne dafür und habe da große Freude dran und beschäftige mich da mehr mit als die meisten anderen Menschen, würde ich sagen.
Und was ist dein persönlicher Big Whoop? Also Big Whoop ist der sagenumwobene Schatz, der da immer gesucht wird.
Genau, im zweiten Teil wird er gesucht. Ne? Kommt er dann nochmal danach vor?
Also im letzten Teil kam er
genau,
zentrales Element, als
zentrales Motiv,
eigentlich der Wunsch der Kindheit.
Genau. Was wäre mein persönlicher Big Whoop? Das ist so ein bisschen, ich glaube, den habe ich schon ausgebuddelt, ehrlich gesagt, weil es ist ja für jeden Musiker, jeder macht sich mal irgendwie so, setzt sich so Ziele, glaube ich, wenn es ambitioniertere Bandprojekte sind. Und da gibt es viele Bands, die sagen, ich will einmal im Wacken spielen. Oder ich will einmal, viele aus dem Mittelalter-Genre sagen, auch ich möchte gerne mal auf meinem PS spielen. Oder irgendwie solche Sachen, ich möchte meine Platte in den Charts haben oder so. Für mich war das irgendwie, als ich mit 16 im Proberaum stand, mit einer Rockband, da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mal eine Band haben und eine eigene Tournee spielen mit einem Nightliner, also mit einem Bus, wo drin man schläft. Und das Ziel habe ich jetzt, also den Traum habe ich mir erfüllt schon vor... weiß ich nicht, 7 Jahren das erste Mal oder so. Und eigentlich, man muss ja sagen, wir sind ja alle keine klassisch ausgebildeten Musiker und das ist ja alles aus einer Schnapsidee, aus einem Hobbyprojekt entstanden und auf einmal machen wir das hauptberuflich und so. Alles, was gerade passiert, ist eigentlich ein Bonus. Also der Schatz ist eigentlich längst ausgebuddelt, weil niemand hätte jemals damit gerechnet, dass wir den finden würden.
Und ich, wie du das erzählst, höre ich auch raus, dass das dich immer noch sehr zufrieden macht. Bei Big Whoop ist ja so ein bisschen das Ding, wenn man ihn gefunden hat, ist irgendwie die Kindheit so ein bisschen vorbei und
das richtige
Leben setzt ein.
Das ist so, ja. Ich bin natürlich, wie man das so schön sagt, ein bisschen berufsjugendlich. Ne? Ich bin fast 40, aber trotzdem ziehe ich mir irgendwie jedes Wochenende Ringelstrümpfe an und hüpfe als Pirat auf der Bühne rum.
Ja, klingt gut.
Ja.
Kann ich mir meinen SchülerInnen als nahelegen.
Ja. Berufswunsch, ja. Pirat oder Piratin.
Genau. Ja, wir bleiben in der Piratenwelt. Was ist dein Lieblingskaliber?
Das kann ich dir nur wenig sagen. Mein Lieblingskaliber, du meinst Kanonenkugel?
Ja.
12-Pfünder würde man wahrscheinlich sagen. Nee, was ich cool finde, sind diese Kettengeschosse. Das finde ich geil. Die Vorstellung... Das sind zwei Kanonenkugeln aneinander gekettet, die dann, also Mastbrecher nennt man die auch, die dann auf einen Großmast gefeuert werden und dann wickeln die sich da so rum und brechen den Mast in der Mitte durch. Das ist Ja, so auf jeden Fall eine epische Vorstellung.
Ja.
Man muss sagen, dieser ganze kriegerische Aspekt, Seeschlachten und so, da finde ich mich nicht so sehr wieder. Ich finde mich in den ganzen romantisierten Piratengeschichten eher so am Tavernentresen wieder. Aber grundsätzlich bin ich nicht so ein wahnsinnig gewalttätiger Typ, würde ich mal sagen.
Muskete oder Entermesser?
Muskete, da muss ich nicht so nah ran.
Ja, okay, es ergibt ja dann auch Sinn.
Ja.
Krug oder Portwein?
Portwein, weil ist ein bisschen süßer und ich bin irgendwie ein Freund von süßen Getränken. Zumindest wenn ich Alkohol trinke. Also Insights hier auf der Bühne trinke ich zum Beispiel mal Cider, also Apfelwein. Ich trinke überhaupt kein Bier zum Beispiel. Und nach 15 Jahren Piratenmusik kann ich mit Rum nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen, weil wir so oft Rum geschenkt bekommen und ich kann es nicht mehr so richtig sehen. Und es ist natürlich ein Hauptbestandteil in Grog. Und dann eher Portwein. Und dann muss man sagen, da habe ich auch noch eine emotionale Verbindung, weil die Piratenband, in der ich spiele, Pulverfen, wir sind ja aus dem Live-Rollenspiel entstanden. Und in der Piratenmannschaft, in der Live-Rollenspiel-Piratenmannschaft, in der ich angefangen habe zu spielen, unser Captain, der Captain Blake, der hat immer Portwein getrunken.
Okay, der hat meinen Hut gemacht.
Ja, meinen auch.
Okay, passt irgendwie auch in die Monkey Island-Welt. Ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, Guybrush würde wahrscheinlich auch ein süßes Getränk trinken.
Ja, oder beinahe Grog.
Ja,
den alkoholfreien Grog aus der Scum-Bar.
Das ist ja auch so ein bisschen Thema von ihm, dass er gar keinen Grog trinken,
nichts verträgt,
trinken kann. Genau. Guybrush oder Elaine?
Schon Guybrush, weil ich auch immer eher auf der Seite der Schwächeren und der, ja, irgendwie der, wie nennt man das, auf der Outcast-Seite so stehe und diese Selbstironie und dieses bisschen verzweifelte, aber liebenswürdige Abenteurer-Versagertum, finde ich, da kann ich mich gut wiederfinden.
Und Elaine, absoluter Anti-Held, völlig ungewöhnlich auch für
ein Computerspiel. Ganz genau. Und Elaine ist natürlich eine super coole Figur, aber ist ganz klar in der Beziehung der beiden, in der Liebesbeziehung, die Hose an und so. Ist auch eine total tolle, liebenswürdige Rolle, aber ich würde mich schon eher auf der Guybrush-Seite sehen.
Ja, Elaine ist der Love Interest, vielleicht für die, die es nicht kennen,
von
Guybrush, die Gouverneurin,
ja,
und auch harte Piratin, und die hat eigentlich die Dinge immer im Griff und ist Guybrush immer 100 Schritte voraus.
Ganz genau.
Aber wir wollen uns natürlich immer die Geschichte von Guybrush anhören.
Ja, ja.
Murray oder LeChuck?
Murray. Also Murray ist ein verfluchter Totenschädel. Also es war mal ein verfluchter Seemann aus LeChucks Mannschaft. Also LeChuck ist sozusagen Guybrushs großer Gegenspieler. Im ersten Teil ein Geisterpirat, im zweiten Teil ein Zombie-Pirat und so weiter und so fort. Im dritten ein Dämonenpirat, der wie so ein Pokémon entwickelt er sich immer weiter. Und aus seiner verfluchten Piratenmannschaft gibt es eben den Seemann Murray, und der wird im dritten Teil mit einer Kanone auseinandergeschossen und dann ist er nur noch der Schädel und der begegnet einem immer wieder und der hat an seinem teuflischen Wesen nichts verloren.
Seine Ambitionen sind eher größer geworden.
Sind eher größer geworden, obwohl er irgendwie sich nicht so richtig eingestehen möchte, dass er, ich sag mal, in seinem Handlungsspielräumen eingeschränkt ist, seitdem er nur noch ein Totenkopf ist.
Ja, ein genialer Wortwitz immer auch bei Murray und einfach dieser Kontrast zwischen, ich kann eigentlich nichts machen, aber ich
genau. will
die Weltherrschaft erringen.
Ja.
Sehr schön. Genau. Jetzt wird's richtig hart, fragentechnisch. Monkey Island 1 oder 3?
Ah, das ist schwierig.
Das dachte ich mir, dass das ein dicker Brocken ist.
Das ist schwierig. Mein erstes Videospiel, das ich jemals gespielt habe, ist Monkey Island 2.
Oh, interessant. Ja.
Das ist, glaube ich, dem Alter geschuldet. Mhm. Für Monkey Island 1 war ich einfach noch zu klein. Und Monkey Island 2, das war damals zu installieren auf 8 Floppy-Disketten. Das haben wir auf dem Computer gespielt, den mein Papa manchmal mit nach Hause gebracht hat. So ein ganz alter Laptop. Und wäre das jetzt zur Auswahl gestanden, dann wäre es auf jeden Fall Monkey Island 2. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann zuerst auf 1 gegangen bin oder auf 3. Ich finde wirklich beide Spiele genial. Die emotionale Verbindung habe ich zu 3. Aber ich würde trotzdem zu 1 tendieren, weil es noch dieser alte Point-and-Click-Style ist und nicht diese 3D, ja 3D ist es ja auch nicht, aber nicht dieses dieser gezeichnete Stil, sondern eben noch dieser klassische LucasArts Adventure-Stil.
Hast du es mal gespielt in letzter Zeit? Also hast du es dir nochmal angeguckt,
ja,
ohne die rosa-rote Rückblick?
Ich mache das alle 2-3 Jahre, spiele ich das durch. Und wieder auch im Blindflug. Also ich kenne die Rätsel alle auswendig.
Ich nämlich auch. Ist ja völlig normal.
Ja,
aber ich muss sagen, die rosa-rote Rückblickbrille, also ich habe schon die neue, überarbeitete Version gespielt das letzte Mal. Ich habe mich immer mit Händen und Füßen
gewehrt. Habe ich dann auch gemacht, habe ich auch gemacht.
Es ist schon,
aber die ist schon auch schön, auch die Sprachausgabe ist toll und so.
Es ist, wie der Teil eigentlich in meiner Erinnerung ist.
Genau, ja.
Also für mich ist es Monkey Island 3,
das ist mit dem gereimten Beleidigungsfechten auf den Schiffen und die Kanonen, die du updaten musst bei Kenny.
Also einfach so liebevoll gezeichnete Charaktere
total.
Und so komplett wilde
Story. Völlig absurd, ja.
Also von der Schlange gefressen zu werden.
Genau.
Also
und dann mit, wie heißt der nochmal, dieses... was man dann da auskippen muss, damit die Schlange...
Ipecac-Sirup. Cefahilis Ipecacuana.
Ja, genau. Das Brechmittel, das man der Schlange zuführen muss.
Und damit einfach man auch, rauskommt. Großartig, was man alles in dieser Schlange findet.
Genau.
Dann hat man das ganze Inventar bis oben hin voll mit völlig verrückten, tollen Sachen. Und dann wow, was kann ich damit alles machen? Und am Ende dieser Cutscene ist alles wieder weg.
Genau. So wie es, das ist ja auch eine Referenz eigentlich an den ersten Teil, ne, wo man da sich einmal durch die Gouverneursvilla prügelt und dann hat man im irgendwie Wachslippen und einen Heftklammerentferner und
Pfeile auf Nashorn.
Und Känguru. Und sowas, genau, plötzlich irgendwie in der Tasche. Und das verselbstständigt sich alles, was da so passiert. Und man hört nur irgendwelche Cartoon-Sounds. Genau.
Ich weiß gar nicht, ob es da eigentlich schon gab, so Cutscenes, die so lang sind.
Weiß ich nicht, ob das ein neues Phänomen war.
Es hat einen relativ hohen Anteil in dieser doch relativ kurzen Story.
Genau.
Dass man einfach nur zugucken kann, was passiert. Und gar nicht beeinflussen kann.
Ja.
Das macht so Spaß.
Genau.
Ja. Ja, also ich habe das natürlich alles minutiös geplant, deshalb konntest du auch nicht Monkey Island 2 auswählen. Monkey Island 2 oder der neue Teil?
Auf jeden Fall 2. Ich fand den neuen auch schön, also wirklich auch schön, bis auf das Ende, was ich wirklich katastrophal fand. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Schöpfer das mit Absicht gemacht hat, weil Monkey Island 2 auch schon so ein katastrophales Ende hat.
Jetzt musst du präzisieren, was meinst du mit katastrophales Ende? Weil es gibt ja viele Enden.
Ja, der neue hat mehrere Enden, ne?
Ja.
Das stimmt. Ja, aber dass das auch irgendwie, also es geht auf so eine Meta-Ebene sozusagen, dass es diesen Schatz nicht gibt und dass es vielleicht auch diese ganze Piratenwelt nicht gibt und dass alles nur ein Kinderspiel ist und so. Also ich glaube, da bist du mehr im Thema. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, über diese verschiedenen alternativen Enden. Man kann auch wieder in die Tür zurückgehen und die...
Das hat mir natürlich auch das Herz gebrochen, diese Deutung. Das ist ja klar, ne? Dass wir alle irgendwann erwachsen werden und wir diese Welt vielleicht irgendwann gar nicht mehr brauchen.
Genau.
Also, aber es gab ein Ende, wo Guybrush und Elaine auf dem Bug des Schiffes stehen und einfach in den Sonnenuntergang segeln.
Das finde ich ganz gut.
Also...
Ist jetzt auch nicht super einfallsreich, aber immerhin ein Ende, was in der Monkey Island Welt zu Ende geht und nicht. Also kurz, um die Hörer abzuholen, es ist sozusagen, man verlässt die Piratenwelt durch so eine Tür und dann befindet man sich als Hauptcharakter auf so einem Rummelplatz, findet man sich da wieder. Und das ist tatsächlich in beiden Teilen so. In Monkey Island 2 und in dem neuen Monkey Island ist es 5?
Ja, je nachdem, wie man zählt.
Ob man diese Games dazu zählt. Genau. Und man kommt auf so eine Metaebene und wie Leober das gerade schon beschrieben hat, irgendwie ist es so die Deutung, dass man die Kindheit hinter sich lässt und diese Piratenwelt hinter sich lässt und wie ich das eben schon erklärt habe, da weigere ich mich, das zu tun.
Ja, ich finde das aber, also es gab ja auch dieses Album, das man sich dann angucken kann und das fand ich irgendwie ganz schön, weil man halt gemerkt hat, also Man hat selber die gleiche Evolution mit diesem Spiel durchgemacht, wie die Macher.
Wie Ron Gilbert, genau, wie der das geschrieben hat, ja.
Und das hat irgendwie sowas Zufriedenstellendes, dass es irgendwie alles zu so einem Ende kommt.
Das
und dass
ist schon
es
richtig,
natürlich
ja.
verschiedene Enden gibt, versöhnliche und ja. realistischere, sage ich
ja,
jetzt.
Ja, ja. Genau, das ist ganz süß.
Es war auch ein bisschen Fanservice, ne? Dass eigentlich das alle zufrieden
Spiel,
sein können.
Das ganze Spiel ist, ehrlich gesagt, also ich finde, der komplette erste Akt, der sich auf Millie Island da ja. abspielt, ist komplett Fanservice und das finde ich total berechtigt.
Total. Also ich frage mich auch, wer das sonst spielt heute.
Genau, genau.
Könnt ihr gerne sagen, ob ihr jünger seid und das auch gespielt habt. Aber ja. also meiner Meinung nach sind wir halt so auch die Zielgruppe.
Ich glaube auch, ehrlich
Weil
gesagt.
Weil so von der Geschwindigkeit, von den Stories und so, zieht das, glaube ich,
nicht mehr. Ich würde auch vermuten, ja.
Ja. Genau, welches Ende hast du ja schon beantwortet. Jetzt gibt es nochmal, also das waren jetzt spezielle Fragen für dich und jetzt gibt es am Ende nochmal immer so kleine Entscheidungsfragen,
bevor es
ist, die ich jedem stelle. Grillspieß oder Falafel?
Auf jeden Fall Falafel, ich esse kein Fleisch.
Dudelsack oder Laute?
Laute, ich bin Gitarrist und Dudelsäcke sind fucking laut.
Ja, wobei ich gerade auf einer Beerdigung war, auf einer Marktbeerdigung und ich muss sagen, Dudelsack auf einer Beerdigung fetzt.
Ja, also, so eine Scottish Highland Pipe oder sowas kann ich mir da gut vorstellen.
Das ist schon der Kern des Ganzen
ja,
irgendwie.
Ja.
Authentisch oder fantastisch?
Fantastisch.
Logisch irgendwie. Pistole oder Banjo?
Ha, Banjo. Fun Fact, ich versuche gerade Banjo zu lernen. Instrumente zu lernen im Erwachsenenalter ist irgendwie wird immer schwieriger und für mich als Gitarrenspieler, der eher so einen perkussiven, schrammeligen Stil mit der rechten Hand spielt, ist dieses schnelle Zupfen und so, also diese Rolls, wie man das nennt, im Country-Bereich, das ist wahnsinnig schwierig und das ist eine lange Reise, macht aber Spaß.
Ich liebe Banjo. Ich wollte dich auch noch fragen, was du gerade lernst, was du noch nicht kannst.
Tatsächlich lerne ich gerade Banjo spielen, ja. Mal gucken, das wird es wahrscheinlich nie auf eine Bühne schaffen, aber es macht Spaß vor mich hin zu Hause irgendwie. Meine armen Nachbarn, blink, 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 poink, poink, poink.
Also Musik ist einfach immer präsent in deinem Leben.
Ja, ja, ja. Also es ist ja nicht nur so, dass ich einen Großteil der Pulveraffen-Sachen schreibe. Ich schreibe ja auch für andere Leute und mit anderen Leuten Musik und so. Ja, das ist schon ein großer Teil meiner Zeit.
Letzte Frage, Zuba oder Lagerfeuer?
Lagerfeuer.
Ja. Hast du eigentlich im Eingang schon beantwortet?
Habe ich, genau, so schließen wir den Kreis gerade.
Wunderbar.
Ja, ich kann das Zuba, ich kann das verstehen, aber irgendwie holt mich das nicht so ab. Aber ich bin auch kein Fan von Sauna und so solchen, von Wellness, weil mir das zu langweilig ist. Da sitzt man so untätig rum und irgendwie passiert nie was. Ich kann schon diesen Entspannungsmomentum kann ich irgendwie nachvollziehen, aber mich reizt das nicht so sehr.
Okay, ja. Dann vielen Dank für das Interview.
Ich habe zu danken. Schön, dass ich mal dabei sein durfte.
Ich habe mich im Nachhinein gefragt, was hat mich eigentlich inspiriert, außer natürlich Monkey Island und anderen Point-and-Click-Adventures. Also das waren auf jeden Fall, wenn ich hier so meine Bücher durchgucke, zauberhaft illustrierte Bücher von James Gurney, die Dinotopia-Bände, an denen sich auch George Lucas gut bedient hat. Natürlich die Star Wars-Trilogie, ganz viele Comics, klassische Comics, aber auch solche Sachen wie das große Märchen- und Sagenbuch und Sammelbände über Feen und Elfen und sowas. Das hat in meinem Kopf, glaube ich, die nachhaltigsten Bilder geprägt. Was hat euch denn inspiriert zu euren Marktoutfits oder zu dem, was euch heute auf dem Markt begeistert? Das würde mich mal sehr interessieren. Ist das bei uns sehr ähnlich? Oder gibt's da noch ganz andere Quellen? Ich kann mir vorstellen, dass es da ganze Welten gibt, von denen ich niemals was gehört habe. schreib mir das gerne auf spektakelpost@gmail.com oder auf Insta. Da freue ich mich sehr. Oder sprecht mich einfach diese Saison an und erzählt es mir. In medieval times, if you were caught committing crimes, you had no hope, no opportunity to put your case across. The crime, it could be small, you might have had a brawl with Paul. Then again, it might be big, you might have stolen next door's pig. You'd be thrown into a filthy dark cell, deep in the ground, so much closer to hell. Edward Van Helgens Geschichte. Es war das Jahr 1675. Wir hielten Kurs auf das Wrack der MS Doze. Unsere Tage waren erfüllt von den Liedern über die Reise und die unermesslichen Reichtümer, die uns an unserem Ziel erwarteten. Nach 2 Monaten unterwegs erkannten wir, dass etwas fürchterlich falsch war. Wir wurden alle von einer Melodie getroffen, einem teuflischen Lied, das ich niemals vergessen werde. La 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 la. Viel zu einprägsam für eine 50-köpfige Mannschaft, eingesperrt auf einem Schiff, das hunderte Meilen vom Hafen entfernt ist. Keiner konnte an etwas anderes denken und viele warfen sich lieber in die See, als weiter dieses unablässige Summen hören zu müssen. Nur 8 von uns kehrten zurück. Die verdammte Reise der Obsessivo-Compulsivo wird mich für immer verfolgen.
Ist das ganze Monkey Island
Gelaber
so ein bisschen
out. Ja, das wird nicht so viele Leute abholen, glaube ich.
Sorry, aber es ist mir auch ein bisschen egal. Das ist,
ja, ja, voll.
Das ist ja schließlich mein Podcast.
Ja, genau.
Hört ihr Mittelalter-Rock nach dieser Folge mit anderen Ohren? Ich auf jeden Fall. Im Anschluss gibt's noch einen kleinen Bonus und ich sage jetzt, gehabt euch wohl, bis nächstes Mal.